Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für die sehr freundliche Einführung und für die begriffliche Brücke zu dem, was ich Ihnen vorzustellen versuchen werde. Niemand hat den Erfolg des Berliner Bode-Museums vorhersehen können. Des Museums, das auch nach dem Überschwang der Wiedereröffnung einen kontinuierlichen Zustrom von Besuchern erlebt. Auch für mich war es die Möglichkeit, dieses größte Skulpturenmuseum wiederzusehen. Eine Art Neuentdeckung, nicht nur als Ganzes, sondern auch in Details, wie zum Beispiel diesen Kruzifixus, den Sie, wenn Sie durch Wände sehen könnten, hier erkennen würden in dieser Vitrine. Links bitte. Es handelt sich um ein kleines Bronzekreuz, an das der Kruzifixus geheftet ist, rechts. In dem Oberkörper sind die Rippen ausdrucksstark bezeichnet und der Bauchnabel tritt wie ein Knoten hervor. Das Überraschende dieser kleinen Figur liegt aber in dem Umstand, dass sie zweifach dargestellt ist. In ihrer frontalen Voluminosität und ein zweites Mal und nur von der Seite her wirklich rechts bitte. Entschuldigung, zurück. Also hier sichtbar in diesem Detail des Oberkörpers einmal aufgerichtet, in den Nägeln sich aufspannend, geradezu aufwölbend und hier dann ein zweites Mal als Schatten am Kreuz, wie eine Spur des Hängens auf dem Holz. Offenbar sind zwei Phasen dargestellt. Zunächst die Spur des an das Holz genagelten Körpers und dann das Aufbäumen in die Pose des Siegers. Nach dem zu Tode hängen steilt sich Christus in den Nägeln auf als lebendiger Besieger des Todes. Rechts. Aber nicht nur diese Simultaneität allein lässt diese Figur als so eindrucksvoll erscheinen. Vielmehr kommt die Inschrift, das ist dieser Ausschnitt, die Inschrift hinzu, die dem Betrachter entgegenhält: Wolframus per usit me facere. Wolfram hat mich machen lassen. Zahllos sind die Signaturen von Künstlern, die das Werk mit Hockfeket kennzeichnen, wie etwa Gislibertus Hockfeket am Westportal von Saint-Lazare in Autun. Gislibert hat dies gemacht. Hier aber ist es die Ich-Form, die Christus selbst und mit ihm seine bronzene Vergegenwärtigung sprechen lässt. Wolfram hat mich machen lassen. Durch die Inschrift spricht der Bronzeguss in Ich-Form. Das selbstsprechende Bildwerk ist mit eigenem Leben ausgestattet. Das Grundproblem aller Bilder, Mensch geschaffen zu sein und dem Menschen dennoch als eigene Physis entgegenzutreten, kommt in dem Me der Inschrift auf unnachahmliche Weise zum Vorschein. Durch das Ich erklärt das Bildwerk nicht aus künstlich gestalteter toter Materie, sondern lebendiger Form zu bestehen. Rechts. Die Berliner Bronze ist keineswegs ein Einzelfall, vielmehr bildet das in Ich-Form sprechende Werk einen über alle Epochen hinausgehenden Zusammenhang, der bis in die griechische Archaik zurückzuverfolgen ist. Zu den markantesten Beweggründen gehört fraglos die Bezeichnung des Besitzes von Gegenständen. So äußert eine um 700 vor Christus geschaffene Schale: Ich bin das Trinkgefäß des Tarios. Verblüffend ist hier weniger die Aussage als vielmehr ihr Autor. Mit dem Gefäß spricht nicht etwa der Besitzer, sondern der besessene Gegenstand. Die Schale spricht, indem sie ihre Rede in Schriftform auf dem Körper in Ich-Form trägt. Beide. Derartige Aussagen können sich bis zur Anordnung steigern. So sprechen die Oberkörper einer Thebener Statuette: Mantiklos hat mich dem Apollon geweiht als Zehnten, du aber, Phoibos, gib dafür den erwünschten Entgelt. Zitat Ende. Die Statue gibt dem Betrachter, dem Sonnengott gar, eine Weisung. Beide. Der norwegische Linguist Jesper Svenbro hat dieses Phänomen als Hauptgrund benannt, warum die Schrift in die Welt kam. Sein Kronzeuge ist eine weibliche Statue des Nationalmuseums von Athen, die vermutlich nach der Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus um 550 bis 40 geschaffen wurde. Dem Typus dieser der Figuren des frühen archaischen Stils gemäß trägt die kerzengerade aufgerichtete Figur einen straff gegürtelten Chiton, über dessen Vorderseite in der Mitte ein Saum mit Mäandermuster, hier die farbige Rekonstruktion, liegt. Je drei Perlenstränge der Haare fallen auf die Brust. In der linken hält die junge Frau eine Lotusblüte vor den Oberkörper, während die rechte das Kleid sehr verhalten nach außen zieht und strafft. Der Grund für diese nur sehr verhaltene Zugbewegung am Stoff liegt in der Bestimmung der Figur als Grabfigur. Dies bezeugt die Inschrift auf dem Sockel: Grabmal der Phrasikleia Chore werde ich immer heißen, denn statt der Hochzeit haben mir die Götter diesen Namen zugedacht. Zitat Ende. Ausgehend von dem Umstand, dass in den ersten Generationen der Schriftlichkeit die Buchstaben keinesfalls nur dazu genutzt wurden, gelesen, sondern vielmehr ausgesprochen zu werden, hat Svenbro eine komplexe Theorie der Sprache entwickelt, der zufolge das in Ich-Form sprechende Bildwerk einen der markantesten Beweggründe für das Zusammenspiel von Schrift und Lautsprache war. Wenn die Inschrift den Leser zwingt, sich als Sprechender auszudrücken, repräsentiert dieser die Lebendigkeit der Statue, die ihrerseits die Verstorbene zu sein beansprucht. Mit dem Aussprechen der Schrift gibt der Leser der Statue die eigene Stimme, die sie ihm inschriftlich aufzwingt. Im Zusammenspiel von Statue und Inschrift ergibt sich eine doppelte Transgression, wie die Statue die Verstorbene durch die Ich-Form ihrer Rede zu sein beansprucht, so inkorporiert der sprechende Leser den Anspruch der Statue, lebendig zu sein. Über die externalisierte Performance des sprechenden Lesers gewinnt die Statue ihr durch die Inschrift beanspruchtes eigenes Leben im Körper zusätzlich eines anderen. Das Bild wird als Inkarnation der inschriftlichen Ich-Form zur Projektion des sprechenden Lesers. Dadurch ergibt sich ein Kreislauf zwischen dem Bild der Inschrift und der sprachlichen Evokation des Ego der Statue. Links. Dieses Phänomen ist, wie wir bereits gesehen haben, nicht auf die Antike beschränkt. Die Ich-Form der Selbstsprache geht vielmehr zusammen mit der intrinsischen Lebendigkeit der Blicke. Eines der eindrucksvollsten Beispiele bietet Jan van Eycks Mann mit Turban in der Londoner National Gallery. Es ist ungeheuer allein schon durch das Rot des Turbans und die haptische Qualität des Stoffes. Man möchte in dieses Ungetüm hineingreifen, das sich gebirgig auftürmt und doch durch den Zipfel der linken Seite etwas wimpelhaft Leichtes erhält und dessen Farbe den Blick einsaugt, aber sogleich wieder an die Oberfläche seiner irisierenden Beschaffenheit zurückgibt. Im prüfenden Gesicht, das durch die unregelmäßig gestalteten Augen, die lange Nase und den gespannten Mund geprägt ist, zeigen sich Züge einer markanten Verlebendigung im Bereich der schwellenden Haut der Wangen und der Schläfe mit ihren verborgenen Adern und Krähenwinkeln. Rechts. Umso bezeichnender ist der Umstand, dass auf dem original erhaltenen Bildrahmen das Gemälde in Ich-Form spricht: Johannes de Eck me fecit. Und dann kommt die Jahreszahl 1433. Jan van Eyck hat mich gemacht. Das Gemälde belebt, was es scheinbar nur wiedergibt. Angesichts der Spannung, mit der jeder Betrachter von jedem Standpunkt fixiert wird, ist durchweg angenommen worden, dass hier das erste gemalte Selbstporträt der Kunstgeschichte vorliegt. Diese Technik wird später immer wieder mit dem Blick des Malers verbunden. Nikolaus von Kues hat dieses Vermögen in einem Passus von De Visione Dei reflektiert, in einem Passus, der auf Jan van Eycks Bildnis übertragen werden kann. Zitat, es bezieht sich auf ein Bildnis von Rogier van der Weyden, aber es ist dieses verloren gegangen, aber die Kopien zeigen einen ähnlichen Gestus. Das Phänomen ist dasselbe. Ich zitiere, ein jeder von euch, von welchem Platz aus er das Bild anschauen mag, wird meinen, das Bild schaue ihn allein an. Zu Anfang also staunet, wie es möglich ist, dass es zugleich alle einzeln und alle zugleich anblickt. Denn das Vorstellungsvermögen eines im Osten Stehenden kann es durchaus nicht fassen, dass der Blick des Bildes auch nach einer anderen Seite, etwa nach Westen oder Süden, gerichtet sei. Zitat Ende. Alle nur möglichen Standorte durchspielend, kommt von Kuhs zum Ergebnis, dass dem Bild eine autonome Aktivität eigne, weil es unabhängig von den Standorten und Bewegungen der Betrachter auf jeden Blick simultan reagiere. Beide. Dieser Blickaktivität hat Leon Battista Alberti in den 30er Jahren des 15. Jahrhunderts mit seinem Profilporträt ein nicht minder eindrucksvolles Zeichen gesetzt. Das Format der Medaille ist gestreckt, um Raum für die Inschrift sowie für das zwischen Halsknoten und Kinn fliegende Auge, also dieses sehen Sie hier im Detail, für das fliegende Auge zu schaffen. Indem es den Kehlkopf zu ersetzen scheint, hier eine gerade Linie, besetzt das Sehorgan die Region der Sprache. Dieser Kopf sieht und hört, aber er braucht nicht zu sprechen, getreu der Überzeugung Albertis, das Zitat, das mit Adlerflügeln ausgezeichnete Auge, das unter den Körperteilen das erste und vorzüglichste ist, sowohl König wie auch gleichsam ein Gott. Zitat Ende. Rechts. Die am Ende von Albertis Schrift über die Familie eingetragene Zeichnung eines weiteren Flugauges bezeugt jedoch, dass gerade in diesem Status des Auges eine tiefe Problematik liegt. Vor den Flügeln züngeln Flammen nach vorn, am unteren Lidrand wehen drei Stränge zurück und auch die beiden langen Gebilde am Ende des Auges wirken wie ausgerissene Nerven- oder Sehnenstränge. Sie haben Alberti zufolge mit den, Zitat, zu vertreibenden Haken der Leidenschaften, den Zündfunken der Zornausbrüche und den Flammen der Begierde zu tun. Zitat Ende. Mit den Flügeln ist die göttliche Qualität der Augen angesprochen, aber mit den Flammen und Haken haftet ihnen Leidenschaften an, die wohl nach außen gedrängt, nie aber ganz abgestoßen werden können. Albertis Auge sucht vergeblich vor sich selbst davon zu fliegen. Diesem Zwiespalt fügt sich das drohende Quittum, das auf eine der schwärzesten Erzählungen Albertis, eines frühen Kafka, so kann man es sagen, zurückgeht. Albertis fliegende Augen formulieren, wie sich der Blick vom Körper löst, wie sein gewaltsamer Losriss, der seine Allmächtigkeit bedeutet, seinerseits aber mit der Macht auch das Grauen verbreitet, und wie dieser Blick brennend fliegend, ohne vorausschauen zu können, den Betrachter also uns frontal ansieht. In Albertis Logik löst sich das Auge vom Körper, um zum Blick auf den Blick zu werden. Offenkundig thematisiert auch Alberti die von Nikolaus von Kues so entschieden betonte Eigenlebendigkeit der Bilder hier als Blick. Die Lebendigkeit der Bilder ist dem modernen Bildverständnis zunächst vollkommen fremd und auch verdächtig. Und es wird kaum jemanden im Raum geben, der glauben würde, dass Bilder leben. Dies gilt insbesondere für Kunsthistoriker, die noch die tiefste Unterzeichnung und die Materialität eines Gemäldes in ihrer Beschaffenheit aufzuspüren und in ihrer strikten, wie gesagt, Materialität zu klären haben. Beide. Natürlich wissen dies auch von Kues und Alberti. Aber sie betonen, dass hiervon das Paradoxon des Bildes nicht berührt ist, nämlich von Menschen geschaffen zu sein und ihnen dennoch als eine eigenaktive Größe entgegenzukommen. Dies nenne ich den Bildakt. Er zeigt sich in seiner ersten und allgemeinsten Form als scheinbare Lebendigkeit des Bildes. In den beschriebenen Vorgängen der Verlebendigung erweist sich die forcierte Erwartung, dass ein Werk mit eigener Vitalität ausgestattet sein soll, die mehr bietet als nur die Projektion des Rezipienten, die Projektion des Ich. Der Umstand, dass Bilder künstlich geschaffen und folglich leblos sind, um in immer neuen Pygmalion-Effekten als Gegenüber vitalisiert zu werden, bildet einen elementaren Akt. Er handelt davon, dass Bilder nicht illustrieren, sondern in immer neuen Formen der Verlebendigung auftreten. Gerade in diesem scheinbar okkulten Gestus liegt das reflexive Moment von Bildern. Der Geist, so können wir folgern, ist das, was dem Ich in unvorhersehbarer Lebendigkeit entgegenkommt. In diesem Vorgang liegt die Begründung für den Titel Bildbegriff Lebendigkeit. Als scheinbar lebendige Größe kommt das Bild dem Menschen als Menschenwerk eigentätig entgegen. Und hierin ist es Anstoß eines Begreifens, das über die Erwartungen und Projektionen hinausgeht. In seiner Fähigkeit, aus der lebendigen Distanziertheit einen gedanklichen Überschuss zu erzeugen, ist das Bild zugleich begrifflich. Bild, Begriff und Lebendigkeit sind folglich wechselseitig sich bedingende Größen der Produktion von Geist. Aber es gibt eine zweite Form bildhafter Lebendigkeit, die der zunächst angesprochenen diametral entgegensteht. Sie liegt nicht darin, dass Bilder als lebendiges Gegenüber entgegenkommen, sondern dass sie mit dem Körper des Menschen verschmelzen. Mit diesem Gegenpol gegenüber dem ersten Abschnitt komme ich zum zweiten von insgesamt drei Teilen, nämlich der Substitution. Körper als Bild, Bild als Körper. Dieser zweite Teil reicht von der Verbildlichung des Heiligen über den Ikonoklasmus bis zum Bildmord und er ist in seiner horriblen Seite aktueller denn je. Links. Jede Kultur besitzt eigene Begründungen, das Spannungsverhältnis von Bild und Körper zu definieren. Der europäische Kulturkreis zeichnet sich dadurch aus, dass das Urbild Christi nicht als Bild, sondern als lebendiger Körper gewertet wurde, als lebendiger Körper, der die urchristliche Bildkritik ad absurdum führen konnte. So wurde das sogenannte Mandylion, das von König Abgar von Edessa in Nordsyrien in Auftrag gegeben wurde, der Legende zufolge nicht vom Künstler, sondern von Christus selbst gefertigt, indem er sein Antlitz in die Leinwand drückte. Als authentischer, unvermittelter Körperrest Christi reproduzierte es sich durch Stoffberührung und tat zahlreiche Wunder. Rechts. Die westliche Tradition schreibt ebensolches Bild der heiligen Veronika zu, die dem kreuztragenden Christus ihren Schleier gereicht haben, soll, in denen sich aus seinem aus Schweiß, Staub und Blut Christus sein Gesicht aus Staub, Schweiß und Blut hineindrückte. Auf dem Stich Schongauers zieht Veronika das Tuch zurück, dass sie Christus gereicht hatte, da er es mit seiner Rechten hält, als könne er diese Stoffreliquie seiner selbst nicht freilassen, spannt es sich nun auf, sodass die Identität zwischen Gesicht und Bild erkennbar wird. Es ist Bild nur insofern, als es aus den Partikeln des Körpers Christi besteht. Links. Auf dem riesigen Stich Martin Schongauers dann, der Kreuztragung, fehlt Veronika aus genau diesem Grund. Als hätte das Dreieck des Kreuzes den Kopf vom Rumpf getrennt, blickt der Kopf in isolierter Unverwandtheit auf den Betrachter. In der Mitte der Komposition hat sich die Vera-Ikon vom Kopf Christi gleichsam getrennt oder ihm sich überlagert. Christus selbst ist das Bild. Durch die Ersetzung des Kopfes durch das Bild wird die Vera-Ikon zur körperlichen Spur und damit zum Urbild aller Repräsentationen. Links. Im Bereich der Ostkirche wurde dieser Vorgang in einer Miniatur des Kludow-Psalters des 9. Jahrhunderts auf eine ähnlich markante Weise formuliert. Am rechten Bildrand erscheint der Gekreuzigte, dem das Blut aus der Seitenwunde spritzt, die der links postierte Lanzenträger verursacht hat. Rechts hält der Scherge den mit Galle und Wein getränkten Schwamm zum Mund Christi. Essig. Links bitte. Unter dem Textblock antwortet Reziprok ein weiterer Scherge, der eine mit einem Schwamm versehene Lanze zu einem kreisrunden Christusbild führt. Vielleicht können Sie links nochmal zurückgehen. Dieses ist der Ausschnitt jetzt wieder voraus, bitte. Der hier eben zeigt, wie in der ähnlichen Geste der Lanzführung hier ein Ikonoklast einen Schwamm an eine Vera-Ikon, eine Ikone heranführt. Insofern der vom Nimbus umgebene Kopf Christi im Bild hier wiederholt und in dem die Tötung Christi mit der Vernichtung seiner Ikone verglichen wird, nähern sich erneut Körper und Bild. Konsequent wurden beim Abendmahl Farbpartikel von Christusbildern in den Wein als Realverkörperung gemischt. Rechts. Mit dieser Identifizierung von Bild und Körper wurde das Bild zum Kampf- und Konfliktobjekt überall dort, wo der im Bild Identifizierte getroffen werden sollte. Der Kludow-Psalter ist ein Urbild zahlloser gegen Bilder gerichteter Akte bis auf den heutigen Tag. Kurz vor Weihnachten 1989 etwa ging ein Pressefoto um die Welt, das einen Demonstrationszug im rumänischen Banat zeigte, in dem ein Demonstrant ein Ceausescu-Foto hochhielt. Die Brisanz der Szene lag in der Lanze, mit der ein weiterer Demonstrant auf das linke Auge des Diktators zielte, ein bis dato unerhörter Angriff auf den Visus des Allgegenwärtigen. Da sich die Aufständischen seiner nicht unmittelbar bemächtigen konnten, vollzogen sie ihre Strafaktion am Bild. Die Szene wurde so zur Vorgeschichte der Hinrichtung des Tyrannen. Damit können wir diesen Einstieg in die Substitutionsproblematik von Körper und Bild zusammenfassen. Der Austausch von Körper und Bild tritt in drei Varianten auf: der Verkörperung des Heiligen im Bild, dann dem Ikonoklasmus und der Exekutio in Effigie. Beide. Doch es gab und gibt weitere Steigerungen dieser an sich bereits extremen Form der Identität von Körper und Bild. Eine der markantesten Szenen hat sich im 16. Jahrhundert abgespielt. Der Bildhauer Cellini war mit dem Auftrag betraut worden, für Herzog Alessandro de' Medici eine ähnlich prachtvolle Verewigung zu schaffen, wie er sie zuvor für Papst Clemens VII. Gefertigt hatte. Er sollte neben dem Bildnis auch eine Rückseite für das Porträt dieses jungen Medici schaffen. Für den Entwurf der Rückseite der Porträtmedaille war der junge und begabte Lorenzino de' Medici vorgesehen, der aus ohnmächtigem Hass auf alle Autorität bereits zum Ikonoklasten geworden war und am Konstantinsbogen von Rom in den Konstantinsreliefs dem Kaiser das Gesicht ausgeschlagen hatte. Lorenzino ließ sich zunächst Zeit und auf das Drängen Cellinis antwortete dieser Lorenzino, dass er Tag und Nacht am Entwurf für die Rückseite der Medaille arbeiten würde. Die ganze Welt würde seinen Entwurf beachten. Lorenzinos dunkle Antwort war keine leere Versprechung. Er verwirklichte seine Ankündigung dadurch, dass er den Zeichenstift mit dem Dolch vertauschte. Der verhasste Medici-Herzog wurde erdolcht. Cellini berichtet, wie die Nachricht vom Attentat auf den verhassten Medici wie ein Lauffeuer durch Rom lief und wie einer der exilierten Florentiner, der Republikaner Francesco Soderini, in Cellinis Atelier stürzte, um einen Bezug zwischen der Medaille und der Tat, dem tödlichen Stich, herzustellen. Dies ist die Kehrseite der Medaille für jenen verbrecherischen Tyrannen, die dir dein Lorenzino versprochen hatte. Zitat Ende. Die Tat hatte die Form substituiert, wie die Bildform zum Tyrannenmord geworden war. Diese unerhörte Form des Austausches von Bild und Körper besitzt wegen ihrer historischen Distanz, aber auch, weil sie einen veritablen Tyrannenmord bedeutete, einen Anflug von politischer Heroik. In den jüngsten Akten dieser Art, jener Prägung, die Lorenzino realisiert hat, stellen sich derartige Empfindungen jedoch nicht ein. Damit komme ich zu dem letzten dieses zweiten Punktes und zu dem prekärsten, zu dem ich mich mehrfach geäußert hatte und ich hätte das eher vermieden, aber er birgt einen systematischen Punkt, den ich aus diesem Grund darzustellen versuche. Es handelt sich um jene Ereigniskette der letzten 6 Jahre, die eben angesprochen werden muss, weil sich hier eine äußerste Form der Tat als Bild ereignet. Rechts bitte. Die oftmals beschriebene und analysierte Abfolge begann bekanntlich mit dem am 26. Februar 2001 beschlossenen bilderstürmerischen Edikt der Islamischen Emirate Afghanistans. Im Zuge der Umsetzung dieser Verordnung wurden im März desselben Jahres 2001 die Buddha-Statuen von Bamijan mit Hilfe von Sprengstoff und Kanonenbeschuss zerstört. Die Verantwortlichen haben auf die Verbreitung der Tat durch Fernsehen, Internet und Presse gesetzt. Symbiotisch hatte sich mit dieser Destruktion von materiell fixierter Bildmacht das denkbar schärfste Motiv der traditionellen Medienpolitik mit den beweglichen Massenmedien der Hochtechnologie verbunden. Rechts. Bitte um Entschuldigung, links bitte, rechts zurück. Das Zusammenspiel des Bildersturms mit der massenmedialen Verbreitung sicherte diesem Ereignis einen ubiquitären Schauder. Ob nun die Tilgung der beiden Riesenstatuen von vornherein als symbolische Selbstermächtigung des Angriffes auf die New Yorker Zwillingstürme gedacht waren, ist anzunehmen, aber nicht zu beweisen. Aber dass diese Zerstörung auch als ein Akt, Bildakt, eine verwandte Funktion besaß, ist nicht zu bestreiten. Der Grund liegt in jenem Prinzip, das Heerfried Münkler als asymmetrische Kriegsführung beschrieben hat. In der bisherigen Kriegspropaganda wurden Bilder zur psychologischen Kriegsführung eingesetzt, aber sie waren Folgen, nicht Ursachen von Ereignissen. Unter den Bedingungen des asymmetrischen Krieges gehören sie jedoch zur ersten Kategorie der Waffen. In einer Auseinandersetzung, die von der Ungleichheit der materiellen Waffen bestimmt ist, kommt es für den waffentechnisch Unterlegenen darauf an, die Auseinandersetzung grenzenfrei auszuweiten, und hierfür dienen die Augen. Rechts. Die zunächst siegreiche Koalitionsarmee im Irak suchte den gegnerischen Vorsprung im Bilderkrieg einzuholen. Die ersten Waffen dieser Art waren der Sturz der Hussein-Statuen und die Abnahme, Mutilierung und Verächtlichmachung der Fresken und Gemälde seiner Paläste. Rechts. Stieß diese Bildantwort noch auf zumindest partiellen Beifall, so beging das amerikanische Verteidigungsministerium mit der Veröffentlichung von Bildern der Gefangenen von Guantanamo Bay einen unbegreiflichen Fehler. Rechts. Die Verkennung des Umstandes, dass die Demütigung des Besiegten unabhängig von seinem Vergehen reflexhaft Sympathien mit dem Besiegten erzeugt, spricht jedoch von psychologischen Motiven, wie sie auch den Folterbildern von Abu Ghraib zugrunde gelegt haben mögen und die diese Bildsequenzen eben aus diesem Grund offenbar unabdingbar machten. Rechts. Aber selbst diese Form ist nicht das Ende. Ich kürze das tatsächlich ab. Es gibt viele Zwischenstufen. Ist nicht das Ende dieser Politik, die sich zu einer wechselseitigen Politik, die sich zu einer Praxis gesteigert hat, seitdem der Journalist Nick Burke im Mai 2004 umgebracht wurde, mit dem alleinigen Zweck, zum Objekt einer Bildproduktion werden zu können. Bisweilen in das Orange der Guantanamo-Insassen gekleidet, werden Geiseln mit dem Zweck getötet, Bilder der Hinrichtung zeigen zu können. Nach der im 19. Jahrhundert ausgearbeiteten Theorie des Terrors ist die Propaganda der Tat unabhängig von der Frage, ob die Zeugen diesen Akt bejahen oder verachten. Die entscheidende Stoßrichtung lag und liegt vielmehr darin, die Distanz zwischen Tat und Bild zu löschen und diese Angleichung von Aktion und Bild auf möglichst umfassende Weise zu verbreiten. Wenn Verbrechen wie die Folter oder die Hinrichtung mit dem Ziel begangen werden, dass sie betrachtet werden können, dann ist die Distanz zwischen Tat, Bild und Betrachtung gelöscht. Im Fall der Hinrichtung wird die Tat, indem diese in Videos über das Internet abgerufen werden können, zum prinzipiell weltumfassenden Vorgang. Jeder potenzielle Betrachter, dies habe ich vor Jahren in einem Gespräch gemeinsam mit Ulrich Rauf hier vom Marbacher Literaturarchiv zu entwickeln versucht, und dies ist meines Erachtens nach wie vor aktuell, jeder potenzielle Betrachter wird zum Parteigänger einer Bildpolitik, die das Ziel der Distanzvernichtung perfektioniert hat. Im Sinne der asymmetrischen Kriegsführung sind Bilder hier zur Speerspitze des Versuches geworden, den Konflikt über den Sehsinn weltweit zu entgrenzen. So grauenhaft sich die bildproduktiven Verbrechen der Folter und der Geiseltötungen ausnehmen, so genügt eine ethische Kritik keinesfalls. Vielmehr sind in den jüngeren Folterungen wie Hinrichtungen systematische Aspekte von Bedeutung, die es eben unabdingbar machen, Bilder nach dieser Seite hin aus einer historischen Perspektive zu betrachten, nicht als Reflexe, sondern als Tatwerkzeuge. Soweit der zweite Abschnitt. Die nächsten beiden. Der dritte und letzte Abschnitt betrifft nach der düsteren Seite der Vertauschung von Bild und Körper und der wechselseitigen Substitution von Bild und Körper die produktive Bildkraft der innerlich treibenden Form. In diesem Fall treten Bilder als distanziert lebendige Größen auf, die sich wie metamorphotische Aliens im neuronalen Reservoir des Körpers, früher nannte man dies Einbildungskraft, einnisten und dort ihr Eigenleben führen. In diesem dritten Abschnitt also geht es um die Effekte der distanzierten Lebendigkeit von Bildern im Körper selbst. Der erste Abschnitt hatte der lebendigen Distanzkraft von Bildern gegolten. Der zweite handelte von der Substitution von Körper und Bild als extremer Form der Verkörperung. Und schließlich geht es nun um die produktive Eigenwirkung der Bilder im Kopf und im Körper, also keine Verschmelzung, sondern eine Fernwirkung im Innersten. Leonardo da Vinci hat dieses Phänomen immer wieder beschrieben. Die freie Zeichnung vermag ihm zufolge Bilder zu schaffen, die den Menschen mit der Plötzlichkeit und Nachhaltigkeit handelnder Wesen zu beeinflussen vermögen. Ich zitiere, wenn der Maler Schönheiten sehen will, die imstande sind, ihn verliebt zu machen, ist er fähig, solche zu schaffen. Und wenn er unheimliche Dinge sehen will, die ihn erschrecken, oder komische oder lächerliche oder wahrhaft mitleiderregende, so kann er dies als Herr und Gott tun. Zitat Ende. Leonardos Argument erschöpft sich keineswegs darin, dass der Mensch Artefakte zu schaffen vermag, die Wirkungen auf ihn auslösen und dass er diese Effekte als Herr und Gott zu evozieren versteht. In seiner fast dirillierenden Aufrufung der Zerstörungskräfte der Natur äußert sich vielmehr die Erkenntnis, dass es Kräfte von einer solchen Gewalt gibt, dass sie mit den Sinnen nicht vollständig erfasst werden können, wohl aber mit Hilfe der bildenden Kunst, wie hier sehen Sie kleine Häuser, eine Mischung aus eine Verschmelzung einer gigantischen Wasserflut und einem gleichzeitigen Erdbeben, das in einem der Blätter der Zeichnungsserie hier verkörpert ist. Diese Möglichkeit der bildenden Kunst vermag daher Leonardo zufolge einen affektiven Überschuss zu erbringen, welcher Wirklichkeit eben nicht nachahmt, sondern eine Überwirklichkeit erzeugt. Dies setzt eine eigene Sphäre voraus und diese kommt bereits dadurch in die Welt, dass sie gesehen und ertastet wird. Beide. Mit der erneuten Selbstaussage eines Kunstwerkes hat Leonardo diese Fähigkeit in eine unnachahmliche Formel gebracht. Er spielt auf die Praxis an, dass Bilder so etwa, das ist ein Beispiel, er kannte dieses nicht, aber das ist ein gut dokumentiertes Beispiel, er spielt auf die Praxis an, dass Bilder wie etwa der Nürnberger englische Gruß des Veit Stoss verhüllt waren, um nur an hohen Festtagen enthüllt zu werden, hier enthüllt und hier in diesem riesigen Sack verborgen für die normalen Tage. Da Leonardo davon ausgeht, dass die Strahlkraft des enthüllten Werkes dem Gegenüber keine Möglichkeit bietet, zum Status quo ante zurückzukehren, lässt er das noch verhüllte Werk sprechen. Gegenüber einem sich nähernden Betrachter äußert dieses verhüllte Werk die Warnung, ich zitiere, wenn dir die Freiheit lieb ist, enthülle mich nicht. Wenn dir die Freiheit lieb ist, enthülle mich nicht. Zitat Ende. Bleibt das Werk verhüllt, bewahrt der Passant seine Freiheit um den Preis, dass er dessen Glanz verfehlt. Enthüllt er es, verliert er die Verfügungsmacht über sich selbst. Einmal betrachtet, lässt das Werk keine Möglichkeit, die Welt anders zu sehen als durch das Medium dieser Erfahrung. Links. Über Tizians Bildnis des Filippo Arcinto können wir eine Ahnung von dem erfahren, was Leonardo im Auge hatte. Das vermutlich im Jahre 1558 gemalte Gemälde des Philadelphia Museum of Art zeigt dem vom Papst ernannten Erzbischof von Mailand, dessen Akkreditierung aber von der Regierung verhindert wurde. Die Verhüllung der Hälfte des sitzenden Körpers lässt den Bischofsring hier erkennen, während das Buch der Verkündigung unter dem Schleier distanziert ist. Diese Inszenierung ist als Hinweis darauf gewertet worden, dass Arcinto zwar das Amt, nicht aber die Möglichkeit, als Erzbischof zu wirken, seelsorgerisch zu wirken, errungen hätte. Damit hätte es dieses Gemälde einen eher resignativen Zug als Dokument des Scheiterns. Nicht minder und mir eine wahrscheinlicher scheint eine andere Lösung, die den Sinn genau in das Gegenteil verkehrt. Der Schleier der Verhüllung geht wie mit dem Lineal gezogen durch das rechte Auge, während er sich vor dem Ring der Amtswürde leicht nach rechts, von uns aus nach rechts biegt, sodass dieser ganz zu erkennen ist. Im Sinne von Leonardos Spruch könnte die Drohung darin liegen, den Schleier auch von den Augen zu nehmen und damit jene Blickmacht freizulegen, die etwas von der Kraft des Basilisken hat. Der Schleier hätte so gesehen die Drohfunktion, zurückgezogen zu werden, um die volle Macht des Dargestellten zu zeigen. Im Sinne von Moses, dessen Abglanz des göttlichen Scheines auf seinem Gesicht so stark war, dass er sich mit einem Schleier bedecken musste, um seine Angehörigen nicht zu blenden. In diesem Sinn droht Filippo Arcinto mit der vollständigen Rücknahme des Schleiers. Zumindest Leonardos Diktum ist in diesem Sinn zu denken: Wenn das Werk enthüllt ist, nimmt es das Gegenüber gefangen. Beide. Leonardos Spruch des Werkes, wenn dir die Freiheit lieb ist, enthülle mich nicht, hätte wohl auf kein Objekt stärker zugetroffen als auf die Zeichnungen, die der Architekt Bramante Papst Julius II. Vorlegte, um Alt-St. Peter, die spätantike Basilika Konstantins des Großen, durch einen Neubau zu ersetzen. Der Papst war gefangen. Das Vermögen, die gegebene Wirklichkeit durch visuelle Imaginationen zu verwandeln, hat sich vielleicht nirgends so deutlich geäußert wie während der Planung zum Neubau von St. Peter. Ich habe mich damit an anderer Stelle publiziert auch ausführlich beschäftigt und führe die Argumentation jetzt sehr kurz. Die nächsten beiden bitte. Der Vorgang wird in der Überlagerung einer der Schichten der entscheidenden Zeichnung deutlich, in welche die Grundrisse der alten Basilika hier deutlich zu erkennen, hier hervorgehoben eingetragen sind. Es ist das berühmte Blatt Uffizien 20a. Ich zeige nun diesen Ausschnitt, links und rechts bitte. Im Ausschnitt ist zu erkennen, vielleicht gehen Sie links doch noch einmal zurück, bitte. Also die Zeichnung von Bramante ist ein Testlauf, wahrscheinlich nicht im gegenläufigen Uhrzeigersinn, aber das ist ein Problem, das uns jetzt nicht zu interessieren braucht. Aber wenn wir entgegen dem Uhrzeigersinn hier herumlaufen, dann zeigt sich, dass Bramante verschiedene Formen der Vierungspfeiler der gegenwärtigen Basilika von St. Peter in Rom probiert hat, verschiedene Formen, die er über den alten Grundriss von St. Peter, der konstantinischen Basilika, hier herüberlegt. Und man sieht nun hier besonders an dieser Stelle in großer Deutlichkeit, wie unerbittlich die Zeichnung die Vorform des Vorgängerbaues tilgt. Und links das nächste. Im Ausschnitt eben sind zu erkennen hier die Säulenreihen der alten Basilika, und man erkennt förmlich, wie hier der Vierungspfeiler mit diesen tief ausgekerbten Konchen hier sich in das Weichteil der alten Basilika hineintreibt und wie gedanklich die Säulen, diese riesigen konstantinischen Säulen, gleichsam weg vor dem inneren Auge weg splittern. Die unwiderstehliche Versuchung, die von der Bewegung der Augen ausgeht,
lässt die Zeichnung als Mauerbrecher wirken, wohingegen die spätantike Basilika gleichsam zum Papier wird. Beide. Aus diesem Impuls von Zeichnungen, die mächtiger waren als jene Kirche der Christenheit, in der sich das Bündnis von Kirche und Staat erstmals realisiert hatte, entstand nach Jahrzehnten der Wirren schließlich Michelangelos Neu St. Peter unter Wiederverwendung eines Planes von Bramante, dessen Zeichnung wir gesehen haben. Es besiegelte Neu St. Peter, besiegelte Michelangelos Neu St. Peter, besiegelte den Kraftakt der Zeichnung. Das Beispiel dieser Wirkung von Zerstörung und Neubau zeigt, dass es für die Wirkung eines Bildes gleichgültig ist, ob die steinerne Erhabenheit eines Palastes oder eine ephemere Zeichnung in Erscheinung tritt. In allen Medien, Größen und Qualitäten vermögen Bilder, die Dialektik von Zerstörung und Schöpfung auszuspielen. Bilder vermögen, einen lebendigen Status einzunehmen und von der Zeichnung bis zum weltwunderhaft monumentalen Bauwerk Geschichte aus der Autonomie ihrer Formierung hervorzurufen. Die Zeichnung, welche als St. Peter den Gar ausmachte, hatte eine zielgerichtete Konsequenz. Schon allein dies ist von beträchtlicher Bedeutung. Komplexer aber sind Wirkungen, die sich in geradezu obsessiv verfolgten Varianten und Alternativen objektivieren. Sie betreffen einen Vorgang, der an sich in die kunsthistorische Alltäglichkeit gehört, die variable Wanderschaft von Formen. In den beiden abschließenden Fällen aber ist diese kunsthistorische Suche nach der Wanderschaft von Formen von einer solchen Intensität, dass diese beiden Beispiele den Schlusspunkt setzen sollen. Die erste Reihe handelt vom Werk des deutschen Zeichners, Schriftstellers und Bildhauer-Ingenieurs Hans Bellmer, der in der Geschichte des Surrealismus eine herausragende Rolle einnimmt. Bellmer war der Sohn eines Ingenieurs, den er als autoritatives Ungeheuer empfand, als den absoluten Tyrannen, den Feind. Ab 1923 in Berlin als Werbegrafiker arbeitend, wurde er Schüler von Gross und Dix. Als sein Vater zu einem überzeugten Nationalsozialisten wurde, verstärkte Bellmer seine nicht minder unerbittliche Abneigung gegenüber deren Weltanschauung. Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten verband sich seinem Hass gegen den Vater der bedingungslose Widerstand gegen die NSDAP. Beide. Das Produkt dieser zum Zerreißen gespannten Situation war die Produktion einer Puppe, die Bellmer in Anlehnung an E.T.A. Hoffmanns Olympia in der Novelle vom Sandmann fabrizierte. Auf Wunsch des Vaters hatte Bellmer Ingenieur werden sollen, aber nun nutzte er seine technologischen Fertigkeiten zur Konstruktion einer mechanischen Puppe. Diese Puppe war seine Art der Rebellion gegen die disziplinierte Intaktheit der Menschenblöcke und Skulpturen und der Mischung aus Zweckrationalität und Rechtsradikalismus, wie ihn sein Vater verkörperte. Hergestellt aus verschraubten Holzteilen, Gips, Wachsfasern und anderen Materialien, repräsentiert diese erste Puppe einen fragilen weiblichen Körper. In ihrem Bauch besitzt sie einen Automatismus, der auf Knopfdruck das Panorama, Zitat, verhaltener Mädchengedanken, Zitat Ende, exponiert. Im Äußeren hat Bellmer sie immer wieder mit Versatzstücken des Fetischismus ausgestattet. Bellmer war mit diesem antinationalsozialistischen Fetisch nicht zufrieden, weil er ihm nicht hinreichend beweglich schien, um in perversen Verrenkungen eine Gegenwelt hervorzurufen, die allem widersprach, was herrschender Doktrin zugehörte. Links. Im Gegensatz zur Femme Fragile verkörpert seine zweite Puppe die Femme Fatale. Um den in einem großen Loch versehenen Bauch, diese kugelige Form positioniert, drängen sich die Gliedmaßen, nun über Kugelgelenke verbunden, sowie die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale verstärkt, dann oftmals noch durch ein Auge der Kamera obsessiv in den Vordergrund. In all ihrer Verletzlichkeit und ihrer monströsen, schauderhaften Denaturierung ist diese Puppe von einer aggressiven Sexualität, die ihren Horror noch erhöht. die Ängste der Zerstückelung und Fragmentierung von Millionen deutscher Soldaten im Ersten Weltkrieg, die dazu beitrugen, den Kult des intakten Ganzkörpers so erfolgreich werden zu lassen, werden durch Bellmer in die Puppe projiziert, in ihrer grauenhaften Präsenz hervorgeholt. Immer wieder bezeugen Aufnahmen, wir werden noch eine sehen, des Jahres 1938 die Pervertierung dieser Puppe in die Figur eines Hakenkreuzes. Man muss sich vergegenwärtigen, dass die Aufnahmen dieser Puppe in den Jahren 1936 und 37 zu einer Zeit gemacht wurden, als in Deutschland die Olympiade einen diametral entgegengesetzten Körperkult zur Norm von Sicht und Bewusstsein machte und als die Ausstellung Entartete Kunst der Moderne den Todesstoß gab. Rechts. Bellmer hat durch Publikationen seiner Puppen in der französischen Zeitschrift des Surrealisten Minotaure im Sommer 1935 seinerseits die Pygmalion- und Puppenmanie dieser Künstlergruppe beeinflusst. Rechts. Zahlreiche Schaufensterpuppen wurden nach der Anregung, die Bellmers Puppen gegeben hatten, sexuell fetischisiert. Zu den Teilnehmern gehörten alle Mitglieder der Pariser Surrealisten, darunter Dali, der hier ein Mannequin von Maurice Henri betrachtet. Die Surrealisten fühlten sich, wie ein Zeitgenosse berichtete, alle wie Pygmalion. Bellmer hatte dazu beigetragen. Rechts. An das Grauen der Puppen Bellmers kamen die französischen Varianten allerdings nicht heran. Bei Bellmer überwiegt die zerstörerisch-sadistische Seite des modernen Pygmalion, der sich obsessiv dem von ihm selbst geschaffenen Akt aussetzt. Hier gibt es gar nichts zu verniedlichen, das Gebaren ist die Sache selbst. Bellmer hat sich natürlich auf die zahlreichen Puppen bezogen, mit denen die Künstler seiner Zeit als lebendigen Gegenübern umgingen, wie zum Beispiel Kokoschka, der seit 1919 mit seiner Puppe als lebender Partnerin lebte, der Partnerin, mit der er ausging, die er in die Oper und ins Theater mitnahm, immer zwei Stühle besetzend. Entscheidend aber war das Erlebnis einer kleinen Gliederpuppe. Links und rechts. Diese kleine finden Sie nun in diesem Raum hier. Im Jahre 1937 besuchte Bellmer das Berliner Friedrich-Wilhelms-Museum, heute Bode-Museum, wo er auf eine Gliederpuppe der Dürerzeit stieß, die ihn sein Leben lang nicht verlassen sollte. Mit der Zwangskraft einer Obsession trieb sich diese Renaissancefigur von um 1520 aus Buchsbaumholz in seine Gedanken und Handlungen, weil sie eben aus Gelenken besteht, die beliebig zu bewegen waren. Ihr war die Konstruktion seiner zweiten, mit Gelenken versehenen Puppe nachempfunden. Die Figur sitzt heute in einer Vitrine, wie gesagt, des zweiten Stockes. Um die nur als tiefenpsychologisch zu beschreibende Wirkung nachzuempfinden, welche diese Figur auf Bellmer gemacht hat, ist sie in der vorletzten Woche für einen anderen Anlass aus der Vitrine genommen worden, aber ich freue mich umso mehr, diesen Vorgang auch hier zeigen zu können, um dann durch Barbara Herrenkind fotografiert zu werden. Links bitte. Die Annäherung ist voller Respekt, man erkennt sich. Rechts. Der Kontakt ist entsprechend behutsam. Links. Die Puppe wird dann für den Transport in den Korb gelegt, klein wie ein Homunculus und gerade in dieser Verkleinerung von beträchtlicher Wirkung. Rechts. Auf der Waage, leider nicht zu erkennen, ergibt sie das Gewicht von 88 Gramm. Sie ist bis zur Auflösung des Holzes von innen her ausgeschält und deswegen hautförmig gleichsam gestaltet, von einer unglaublichen, also schwer nachzuvollziehenden Finesse in der inneren Gestaltung. Links sitzend zeigt sie dann ihre gespannte Aufmerksamkeit, betont auch in den beweglichen Fingern rechts. Dasselbe gilt für die lässige Gespanntheit, in die sie aus der Seitensicht gebracht werden kann, links. Der Rücken ist durch die Maserung des Holzes wie von lebendiger Tätowierung, rechts. Die Hand zeigt im Detail die Feingliedrigkeit dieser Gestalt, die auch etwas von der Finesse eben verkörpert, die wir bereits bei den links bitte, die wir ebenfalls bei den Füßen und deren Beweglichkeit selbst der Zehen erkennen können. Eine schwerlich überbietbare Feingliedrigkeit und jedes einzelne Glied ist für sich bewegbar. Links. Allein diese geradezu haptisch spürbare Materie, Magie der Figur, muss Bellmer ergriffen und nicht mehr losgelassen haben. Entscheidend waren die Kugelgelenke, die ihm auf einen Schlag die Möglichkeit gab, als Modell seine zweite Puppe zu fabrizieren, die ebenfalls ja aus Kugelgelenken besteht. Schließlich war es die Überbetonung der flammenhaften Schambehaarung und die Ostentation der rot bemalten Scham, die Bellner mit einer Macht befallen haben muss, für den die Psychoanalyse den Begriff der Vagina dentata geprägt hat. Rechts. Auf dieses Geschlechtsmerkmal sowie die kugeligen Gelenke wie auch die eigenartig hochstehenden Brüste hat Bellmer nach diesem Vorbild eben seine zweite Puppe gestaltet. Beide. Wir können nicht konstruieren, wie Bellmer eben die schon angesprochene Persiflage auf das Hakenkreuz hier gestaltet hat, aber auch hier wird die Gliederpuppe eine Rolle gespielt haben. Beide. Dass bei Bellmer bei der Formulierung dieser Fassung der Puppe, die eine andere Variante, die Berliner Gliederfigur des 16. Jahrhunderts unmittelbar im Auge hatte, das ist gesichert. Angesichts der unerbittlichen Leere seiner mit zwei Unterkörpern ausgestalteten Variante von Puppe 2 kommt unwillkürlich die scheinbar schwermütige Präsenz der Berliner Figur in den Blick. Beide. Im Centre Pompidou von Paris sind Bellmers Puppen vor 2 Jahren zum Objekt einer geradezu triumphalen Wiederkehr geworden. Man wird die letzten Beweggründe nicht erschließen können und alle Erklärungsversuche der Geschöpfe Hans Bellmers haben den Charakter einer Besänftigung eines kaum jemals rationalisierbaren Skandalons. Eine Puppe des 16. Jahrhunderts hat sich ihm obsessiv eingebunden. Damit komme ich zu meinem letzten Beispiel, beide, das uns gleichsam als Gegenpol zum gegenwärtig ablaufenden Bilderkrieg im asymmetrischen Krieg in die Gegenwart zurückführt. Im Sommer 1993 besuchte der Architekt Frank Gehry gemeinsam mit dem Kunsthistoriker Irving Levin die Chartreuse de Champmol in Dijon, wo Gehry unvorbereitet auf die spätmittelalterlichen Skulpturen des Mosesbrunnens und des Grabmales Philipps des Kühnen Klaus Slüters traf. Vor allem die Reihe der Trauernden am Grabmal bewegte ihn links, weil das Pathos der Kleidung auf die Urformen seiner eigenen Architektur zu treffen schien, deren Membranen sich nach ähnlichen Kriterien, wie gesagt, zu bewegen schienen. Links, nach Los Angeles zurückgekehrt, besorgte er sich umgehend das Buch von Kathleen Morand, Klaus Slüter, Artist at the Court of Burgundy, das 2 Jahre zuvor erschienen war. Rechts, ihn inspirierten vor allem die Wellenformen des Gesichtstuches eines der besonders charakteristischen Trauernden zu Varianten eines eigenartigen Gebildes, das er mehrfach als skulpturale Form in unterschiedlichen Formaten umsetzte. Also hier diese Variante rechts. Diese Tonmodelle führten, diese Modelle aus Fiberglas führten dann zu dem Tonmodell für die Lewis Residence, deren Räume die kurvigen Bewegungen von Slüters Draperie der Trauernden wiederholen. Rechts. Dies führte zu dem sogenannten Samtmodell des Jahres 1994. Das zu den aufwendigsten und kostbarsten Modellen der Gehry-Werkstatt überhaupt gehört. In einer geradezu theatralischen Präsenz evozierten die roten Samtgebilde die Bewegungen der Draperien von Klaus Slüters Pleurant. Rechts. Nach einer Reihe von Zwischenstufen wurde dieses Modell schließlich nicht als Lewis Residence, sondern in einem vollständig anderen Zusammenhang und völlig neuer Funktionsbestimmung realisiert. Hier wird im Moment gerade die amerikanische Botschaft errichtet, hier die Akademie der Künste, hier der Pariser Platz, hier rechts im Vorhang das Brandenburger Tor. Gerry hatte den Auftrag erhalten, schräg gegenüber dem Brandenburger Tor von Berlin die DG-Bank zu errichten. Die in höchster Finesse überraschend reduzierte Fassade, die durch die Schiefstellung der Fenster eine riesige Blase über den Pariser Platz imaginär zu spannen scheint, gibt bereits durch diese Formierung einen leisen Hinweis auf das konvulsische Innenleben dieses Gebäudes rechts. Es zeigte schon während der Konstruktion eigenartig zeltförmige Umrisse hier oben zu erkennen. Rechts bitte, die schließlich als riesige Skulptur realisiert wurden, die einen Konferenzraum als ein eigenes Gebäude bergen. Rechts. Schließlich erhielt dieser skulpturale Baukörper einen eigenen Überzug, der nochmals die stoffliche Feinheit der Slüter-Figuren in die Materialikonologie von Glas und Aluminium transportierte. Auf diese Weise waren Slüters Trauernde in eines der spektakulärsten Gebäude des modernen Berlin transgrediert. Das überwältigende Pathos dieser Figuren, die ihre Trauer in die schweren Draperien übertragen, hatte für Gerry die nicht nachlassende Anregung geleistet, auch Stahl und Glas die skulpturale Kraft von steinernen Gewändern zu vermitteln. Über geografisch und funktional vollkommen disparate Stufen hat sich der Trauernde des Grabmales von Dijon in der Konferenzhalle der DG-Bank von Berlin vollendet. Eine Form hat einen Prozess motiviert, an dessen Ende die Kapuze eines der Pleurants von Dijon zur skulpturalen Halle einer Berliner Bank wurde. Rechts. Damit kommen wir zum Ende. Ich habe versucht, Komponenten einer denkbaren Theorie des handelnden Bildes zu entwickeln, nämlich die Verlebendigung des Werkes, die Substitution von Körper und Bild und die Triebkraft der Form als Verkörperung im Inneren. Jeweils Lebendigkeit. Diese Theorie, zu schreibende Theorie, unterscheidet sich vom herkömmlichen Blick auf visuelle Artefakte, wie er in Platons Höhlengleichnis seine schier unauslöschliche Fassung gefunden hat. Jan Sandredam hat sie im Jahr 1604 in eine prononcierte Form zu bringen verstanden. Das Feuer erzeugt über den Schattenwurf der Idole, die auf dieser Mauer aufgestellt sind, hier rechts an der Wand, Schattengebilde, die gemäß der klassischen Kunsttheorie als Ursprung der Malerei zu werten sind. An sie glauben die Menschen stärker als an die Sphäre der unverstellten Natur, als Metapher der besonnten Wahrheit. An sie, diese Schattengebilde, haben sie sich gewöhnt, ihnen trauen sie, ihnen unterwerfen sie sich. Während die troglodytischen Glotzer der Höhle als Objekt ihrer eigenen Emotionen gezeigt sind, werden sich im Vorhof der Wahrheit Gelehrte diskursiv des Verblendungszusammenhanges gewahr. In keinem anderen philosophischen Gleichnis ist die Angst vor dem Bild als etwas vom Menschen Geschaffenen, das ihn gleichwohl beherrscht, auf so unnachahmliche Weise expliziert worden wie in diesem Sprachbild. Wenn die abendländische Philosophie, wie es erklärt worden ist, aus Fußnoten zu Platon besteht, dann sind es Kommentare zum Ausstieg aus den Höhlen der Bilder. Was ich vorgetragen habe, zielt auf einen Abschied an dieser Art Bildtheorie, die bis heute dazu führt, Bilder nur derivativ, illustrativ, abschätzig oder angsterfüllt zu betrachten. Aufklärung ist aber meines Erachtens darauf angewiesen, dass die epiphänomenale Entschärfung der Bilder überwunden wird. Die phänomenale Geltung der Bilder ist vielmehr nach zwei Seiten hin zu verfolgen, als unentwegte Kritik der politisch-militärischen Gleichsetzung von Körper und Bild im Bilderkrieg und andererseits als andauernde Reflexion der Bilder als Denkorgan. Es geht mehr um eine neu begründete Aufklärung, die das Feld ihrer Bewährung auf Bereiche jenseits der Sprache ausweitet. Wie Platons Höhlengleichnis, so beherrscht Wilhelm von Humboldts Definition der Sprache trotz vieler Gegenstimmen, auch teils von Humboldt selbst, weiterhin die Konzepte der Vernunft. Zitat: Der Mensch lebt mit den Gegenständen hauptsächlich, sogar ausschließlich so, wie die Sprache sie ihm zuführt. Durch denselben Akt, vermöge dessen er die Sprache aus sich herausspinnt, spinnt er sich in dieselbe ein. Zitat Ende. Mit dieser Aussage wird die Bildangst umpanzert mit der Totalität der sprachlich indizierten Vernunft, jenseits der es nur Stufen der Verblendung gibt. In seiner verkrampften Ausschließlichkeit ist dieses Konzept meines Erachtens ein Produkt der Selbstbeschränkung und damit auch Selbstentmächtigung, der Aufklärung und der Sprache selbst. Der Reduktionismus einer vor allem auf Sprache fixierten Aufklärung hat das Denken bis in die tiefen Strukturen des Bewusstseins geprägt. Die Überfrachtung der Sprache macht diese aber zum Spielball immer neuer Demütigung. Erst wenn sie ihre Grenzen kennt, um das Dominium ihrer Geltungsferne in die Reflexion ihrer selbst einzubeziehen, vermag sie Höchstleistungen zu erbringen. Links. Als die Schrift und mit ihr die definierte Lautsprache ihre ersten Spuren hinterließ, geschah dies keinesfalls gegen die Bilder, sondern im Zusammenspiel mit deren Fähigkeit, als menschgemachte Produkte ein Eigenleben, Lebendigkeit vorzuführen. In diesem komplexen, verlebendigenden Zusammenspiel von Schrift, Lautsprache und Bild liegt die unerhörte Leistung des menschlichen Geistes. Mit meinem Votum, die Bilder rigoros auf die erste Ebene der handelnden Phänomene zu führen, spreche ich keinesfalls gegen die Sprache, sondern dafür, dass sie im konfliktreichen Zusammenspiel mit dem Bild ihre höchste Form immer neu entwickelt, wie sie dies am Beginn ihrer Verschriftlichung so überzeugend vermocht hat. Die Gegenwart bietet mit ihrer abundanten Bildproduktion den Zwang, aber auch wohl die unvergleichbare Gelegenheit, die Problematik von Bild und Erkenntnis neu und von Grund auf als einen Komplex zu durchdenken, in dem Bilder nicht als abgeleitete Derivate, sondern als originäre Handlungsträger agieren. Hierzu, und damit schließe ich, habe ich einen Beitrag zu geben versucht, und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.